Lieber Herr, du wirst einmal in Herrlichkeit wiederkommen und wir danken dir, dass du jetzt schon da bist. Danke, dass du durch dein Wort gegenwärtig bist. Segne es heute Morgen an uns. Amen. Es ist ja so eine Zeit, da werden wir als Christen gerne für ziemlich durchgeknallt gehalten. Ich erlebe das immer wieder in schöner Regelmäßigkeit in der Vorweihnachtszeit und manchmal auch noch drüber hinaus. Wenn es zum Beispiel um die Jungfrauengeburt geht, gibt es immer ganz wilde, heftige Diskussionen. Und dass es eigentlich nicht sein kann, dass vernünftige Menschen an sowas tatsächlich noch glauben. Und dann wird sich drüber lustig gemacht. Oder es wird sich drüber lustig gemacht, dass wir als Christen es für kein Märchen halten, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist, ohne vorher nur scheintot gewesen zu sein, wie manche dann vermuten. Wenn die wüssten, dass es noch eine Steigerung gibt, eine Steigerung, die auch noch mit Advent zu tun hat, mit Ankunft. Es wird nämlich eines Tages einen ganz unglaublichen Advent geben, ziemlich sicher ohne Tannenkranz und Kerzenschimmer, noch nicht mal mit den modernen Silberkugeln vom AF-Adventskranz. Es kann vielleicht sogar im Hochsommer sein oder kurz nach Weihnachten. Und dann wird allen der Mund offen stehen. Den einen vor Freude, den anderen vor Entsetzen. Wenn Jesus tatsächlich wiederkommt, sichtbar für jeden, dann bin ich mir auch sicher, dass alle Diskussionen aufhören werden. Dann sind sie überflüssig. Eigentlich war ja schon die Ankunft Jesu als Mensch, als Kind in der Krippe ein echter Hammer. Immerhin sind da die himmlischen Heerscharen den Hirten erschienen. Das ist so eine beiläufige Geschichte, die lesen wir immer gerne so runter, aber das war ja auch schon ein ganz gewaltiges Ereignis. Aber der Advent seiner Wiederkunft, der wird noch spektakulärer ausfallen. Und Paulus schreibt davon an die Thessalonicher. Er schreibt ihnen, wie es wird, wenn Jesus tatsächlich wiederkommt. Die Thessalonicher wussten offensichtlich schon was davon. Das können wir an der Reaktion von Paulus in seinem ersten Thessalonicher Brief nachlesen. Aber wie und wann wird das sein? Und wer von ihnen würde das noch erleben? Das war die Frage, weil inzwischen sind schon einige Gemeindeglieder gestorben. Und da haben sie sich Gedanken gemacht, ja, was ist jetzt eigentlich mit denen, die von uns schon gestorben sind? Oder was ist mit denen, die kurz davor stehen? Was ist mit uns? Erleben wir das noch? Paulus geht darauf ein und stellt einiges richtig und erklärt, was für ein Advent das wird. Es ist echt kaum zu glauben und schwer zu fassen. Das Ganze scheint heute vielleicht noch mehr als damals außerhalb von unserem Fassungsvermögen zu liegen. Wir lesen jetzt mal die ganze Passage in diesem Brief, wo es darum geht. Die ist ein bisschen länger, deswegen eigentlich klassisch ungeeignet für einen Predigttext, aber man muss sie einfach mal am Stück lesen. Wer möchte, kann das ja mitlesen in seiner Bibel, wenn er sie dabei hat. 1. Thessalonicher 4, ab Vers 13 bis Kapitel 5, Vers 11. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 5, Vers 11. Wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die da schlafen. Damit meint er, die schon gestorben sind. Damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entrinnen. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme, denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts. Und die da betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Was für eine unglaubliche Geschichte. Was für ein Ausblick. Das ist eigentlich nur denkbar, wenn es Gott wirklich gibt und wenn Jesus wirklich auferstanden ist. Das ist die Voraussetzung, dass es sich bei dieser Geschichte um zukünftige Realität handelt. Nur wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann kann das passieren, und es ist auf jeden Fall bei ihm mehr möglich, als wir es je verstehen können und als wir es je auch naturwissenschaftlich fassen werden. Ich habe gedacht, eigentlich müsste man einen Adventskalender anders basteln, der müsste irgendwie so aussehen. Ja, ich habe gedacht, also das ist ja ein Thema, das hat mit Unendlichkeit zu tun. Ja, das hat mit etwas Unfassbarem zu tun. Ich habe auch mal nachgelesen, das Unendlichkeitssymbol, die liegende Acht. Manche vermuten, es geht auf das griechische kleine Omega zurück. Und das hat wieder mit dem Ende zu tun. Und dann doch wieder ein Ende, was der Anfang einer Unendlichkeit ist. Also bastelt mal so einen Adventskalender im nächsten Jahr. Vielleicht fragen die, was habt ihr denn da? Ja, und dann kann man da vielleicht drauf zu sprechen kommen. Bemerkenswert ist, dass Paulus ausgerechnet bei dieser unendlichen Geschichte hier und bei dieser unfassbaren Geschichte von Nüchternheit spricht. Da, wo wir vielleicht eben schon beim Zuhören gedacht haben, ja, das klingt ja völlig irre, das ist doch nichts, das ist doch eigentlich was völlig Abgefahrenes, das ist doch nicht nüchtern. Ja? War Paulus überhaupt nüchtern, als er das geschrieben hat, denken vielleicht manche. Und dann verweist er auch noch darauf, ja, wir sollen das ganz nüchtern und ernst betrachten. Jesus kommt wieder, und das kann er, weil er nicht in der Vergangenheit zurückgeblieben ist. Jesus ist die Zukunft. Er ist das A und das O, das Alpha und das Omega, Anfang und Ende. Und deshalb wird er beim Ende der jetzigen Welt und dann auch in der neuen Schöpfung die Hauptrolle spielen. Das ist nicht überholt, was wir hier lesen, auch wenn es 2000 Jahre her ist. Theologen nennen die Wiederkunft Parousie. Das heißt so viel wie: Jesus kommt und wird für immer bei seinen Leuten sein. Da blitzt sogar der Gottesname nochmal auf. Jesus kommt oder er ist da, ich bin da für immer. Das steckt da auch drin, das war ja auch Thema auf der Adventsfreizeit. Und Jesus kommt aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass er sagt, ich komme zum Gericht. Und der andere Grund ist, dass er sagt, ich hole meine Gemeinde zu mir, ich hole euch ab. Verstorbene und Lebende. Und jetzt kommt diese zweite ganz irre Geschichte. Das eine, dass Jesus sichtbar wiederkommt, das andere ist die Sache mit der Entrückung. Die dann noch lebenden Christen werden entrückt. Das klingt verrückt. Wenn es morgen passieren würde, ich glaube, es würden ungefähr heute so viele Leute mit der Realität dieses Ereignisses rechnen, wie damals bei Noah, als der von der Sintflut geredet hat. Das hat niemand gedacht, dass es wirklich kommt. Und so ist es auch, ich muss es zugeben, auch für mich eigentlich nicht vorstellbar. Das ist so anders, ja, so außergewöhnlich. Es entspricht keiner Lebenserfahrung und doch ist es real und wird es so kommen. Wir können uns da alle möglichen Szenarien jetzt ausmalen, aber es wird, egal was wir da denken, unsere Vorstellung bei Weitem übertreffen. Und was hier auch gesagt wird im Text und an anderer Stelle, wenn Jesus wiederkommt, wird das die ganze Welt mitkriegen. Vielleicht auch durchs Internet oder Fernsehen, keine Ahnung, oder was dann für Medien üblich sind, aber sehr wahrscheinlich auch auf ganz übernatürliche Weise. Und die Menschen werden, ich versuche es mir vorzustellen, sicher eine Weile brauchen, bis sie kapieren, was da dann tatsächlich passiert. Aber dann werden sie alle feststellen, das ist kein Fake, das ist Wirklichkeit. Es gibt ja so mehr oder weniger sinn- und geschmackvolle christliche Autoaufkleber. Früher gab es mal einen, den habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen, aber da steht drauf, Achtung, bei der Entrückung wird dieses Fahrzeug führerlos. Gut, das ist ein ziemlich steiler Einstieg ins Evangelium, ja, aber den einen oder anderen mag es nachdenklich stimmen. Bis es mit der Entrückung tatsächlich losgeht, wissen wir nicht, wie sie im Detail abläuft. Werden Gläubige wirklich ohne jede Reaktionsmöglichkeit ins Jenseits befördert? Es ist nirgends in der Bibel davon die Rede, dass bei diesem Ereignis die Erde ins völlige Chaos gestürzt wird, weil Flugzeuge vom Himmel fallen, Autos gegen Bäume krachen oder Züge in Bahnhöfe, Patienten vielleicht auf OP-Tischen verbluten, weil die Verantwortlichen zufällig Christen sind und die da weggebeamt werden. Also so ähnlich wird das ja in manchen Filmen vielleicht auch oder Science-Fiction-Literatur dargestellt. Was ganz sicher ist, dass bei diesem Ereignis die himmlische Welt sehr direkt auf die irdische trifft. Und das kann schon vom Prinzip her nur unfassbar sein. Da sind wir eigentlich überfordert, uns das vorstellen zu können. Und Paulus wollte hier sicherlich keine Vorlage für Science-Fiction-Filme schreiben oder Spekulationen anregen. Die Sache ist ihm sehr ernst und sie ist real. Und deswegen muss sie nüchtern betrachtet werden, auch wenn es uns schwerfällt. Für die einen wird es todernst. Entsetzt werden sie feststellen, dass es ein schwerer Fehler war, Jesus für überholt zu halten. Für die anderen, für uns, für die Jesus-Nachfolger, wird es allerdings eine grandiose Live-Begegnung mit unserem Herrn und Retter. Und wer das dann zu diesem Zeitpunkt erlebt, der muss nicht erst sterben, sondern der wird verwandelt werden, so schreibt es Paulus, er wird von dem jetzt hier lebenden Menschen zu einem himmlischen Wesen verwandelt. Er erhält schlagartig einen unsterblichen Körper. Und die Zeit der vergänglichen Welt läuft ab. Mit Jesus kommt das Ende der Endzeit. Wann ist das? Kürzlich dachten vielleicht manche, die Zeitung lesen, Endzeit ist schon, stand auf einem Titelblatt ganz dick, Endzeit. Ich habe dann mal nachgeguckt, um was es ging. Es ging um die Endzeit der Ära Merkel. Also Fehlalarm, ja. Also ich denke mal, das ist jetzt nicht entscheidend für die Wiederkunft Jesu. Endzeit ist ein theologischer Begriff. Er beschreibt die letzte Zeit bis zur Wiederkunft Jesu und bis zum Tag des Gerichts, der dann auch sein wird, auch Tag des Herrn genannt. Vor knapp 2000 Jahren, da haben die Jünger mal staunend vor dem riesigen, gewaltigen herodianischen Tempel gestanden. Jesus war bei ihnen und er platzt mitten in ihre Bewunderung mit der Ankündigung, dass dieser Prachtbau demnächst komplett zerstört werden wird. Das haben sie für nicht möglich gehalten. Das ist völlig irreal, absurd. Und doch ist es dann so gekommen. 70 Jahre nach Christus ist dieser riesige Bau, den viele für ewig gehalten haben, komplett zerstört worden. Und Jesus spricht hier von einem Anfang des Endes. Die Jünger fragen sicherheitshalber nochmal nach, eine Weile später auf dem Ölberg. Ich lese aus Matthäus 24, Vers 3. Als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Die Jünger haben verstanden, jetzt mit diesem Ereignis, wenn das kommt und das, was Jesus sonst noch erzählt hat, dann beginnt ein neues Zeitalter. Und wann wird das sein? Da waren sie natürlich brennend interessiert, so wie wir heute auch. Man muss auf jeden Fall Johannes lesen, die Offenbarung, aber auch sein Evangelium. Man muss Matthäus 24 und 25 lesen. Also das vielleicht so als voradventlicher Tipp, ja, lest mal Matthäus 24 und 25, gewaltige Rede Jesu zu seiner Wiederkunft und zum Ende der Welt. Oder Lukas Kapitel 21. Und dann versteht man auch viel besser, wovon Paulus hier spricht, sogar wenn er hier seltsame Details nennt, wie die Sache mit der Entrückung. Bei Paulus scheint diese Zeitspanne zwischen diesem Anfang des Endes und der Wiederkunft sehr kurz zu sein. Ich glaube, das liegt daran, dass er den Blick aufs Ziel lenkt. Er sieht nicht so sehr auf die Ereignisse, die bis dahin alle noch stattfinden werden, sondern er blickt für die Thessalonicher und mit den Thessalonichern auf dieses Ziel, dass er wirklich kommt. Und dass das ein großer Trost ist für alle, die noch leben und die auch gestorben sind. Paulus will nämlich Hoffnung und Vorfreude vermitteln. Auch das passt absolut gut zum Advent. Paulus will keinen Endzeitplan, Fahrplan erstellen. Und es werden bis dahin noch viele sterben, bis zu diesem unglaublichen Tag. Aber dann wird er für alle Gläubigen, egal wann sie gelebt haben, jetzt sind ja schon 2000 Jahre ins Land gegangen und ich weiß nicht, wie viel noch kommt, aber die dann noch leben, die werden das als ein freudiges Ereignis erleben und die bis dahin gestorben sind, genauso. Das versichert Paulus den Thessalonichern. Und das hat er übrigens auch später noch den Korinthern geschrieben. Ich lese mal 1. Korinther 15, die Verse 51 bis 52. Da schreibt Paulus, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich und wir werden verwandelt werden. Wenn Paulus von wir spricht, dann spricht er eigentlich von denen, die dann leben. Ja, er versetzt sich aber selber mit hinein in diese Lage. Es muss nicht bedeuten, dass er denkt, dass er selbst dabei sein wird. Wir sehen das an anderer Stelle. Und der Text ist auch kein theologischer Ausrutscher. Ja, dann denkt man ja schon mal, wenn so ein außergewöhnlicher Text in der Bibel steht, na ja, ob das so wirklich alles passt und kann man das so nehmen, wie es da steht. Ich bin da mal grundsätzlich dafür, dass man das so nimmt, wie es da steht. Aber hier haben wir auch nicht eine einzigartige Aussage im Thessalonicher Brief, sondern diese Aussage ist abgedeckt durch verschiedene andere Hinweise aus der Bibel, von Jesus und auch von Paulus selbst. Und vor allen Dingen hilft uns dieser Ausblick auf die Wiederkunft Jesu, dass wir unseren Blick nicht ständig nach unten richten, so wie beim schwierigen Pfad im Gebirge, so wie kann ich den nächsten Schritt gehen, sondern er richtet den Blick nach vorne, aufs Ziel. Ich erinnere mich an eine Szene, es war, wo ich das erste Mal mit meinen Eltern im Gebirge in Urlaub war. Da durfte ich da mit, das war im Ötztal. In so einem Seitental in Gries. Und da weiß ich noch, wir sind bei grottenschlechtem Wetter angekommen. Ja, es hat nicht geschneit wie heute, aber es hat Kübel geschüttet und man hat null gesehen von den Bergen. Und ich dachte, na, das ist ja mal eine langweilige Landschaft. Ja, also nur Nebel und ein paar Bäume, die da drin verschwinden. Und auf einmal, wir haben noch das Auto ausgeräumt, riss die Wolkendecke auf und überirdisch hoch guckte ein verschneiter Gipfel oben raus, der Schrankogel. Das war so eindrücklich für mich, das war so unfassbar hoch und weit weg, dass ich dachte, das kann eigentlich nicht sein. Da oben, wie soll da ein Berg hinkommen? Ja? Aber er war hundertprozentig da. Später war ich sogar mal drauf. Und so ist das mit der Wiederkunft Jesu auch, denke ich. Sie ist absolut real, sie ist ein absolut reales Ziel, auf das wir blicken können. Nur mit dem Unterschied zum Bergsteigen, dass die, die unterwegs auf der Strecke bleiben, die vorher sterben müssen, von Jesus selbst abgeholt werden und auch an dieses Ziel gebracht werden. Paulus sagt sogar, die, die dann noch leben haben, denen nichts voraus, die schon gestorben sind. Und Paulus bezieht sich auf Worte des Herrn, wie er in Vers 15 betont. Auch Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 30 und folgende, dann werden wehklagen alle Stämme auf der Erde und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten, also seine Gemeinde, sammeln von den vier Winden, also von allen vier Himmelsrichtungen, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Und schließlich bestätigt auch noch Petrus in seinen Briefen, dass dieses Ereignis kommen wird. Jesus sagt in seiner Endzeitrede noch, das Ende ist noch nicht so bald da. Auch das muss man hier in den Blick nehmen. Unter anderem deshalb, weil bestimmte Dinge einfach noch geschehen müssen bis zu diesem Punkt. Es wird von kosmischen Großereignissen gesprochen. Die haben noch nicht stattgefunden. Auch manche andere Dinge, das wäre eine ganze Reihe von Predigten oder Vorträgen, die man da entfalten müsste. Tatsache, der Tag war damals noch nicht und er ist bis heute noch nicht. Aber egal, wie lange es noch dauert, wichtig ist, dass er kommt. Und außerdem geht es nicht um diesen Tag, sondern es geht um den, der da kommt. Das ist das Entscheidende. Das muss Paulus auch im zweiten Thessalonicher Brief dann nochmal klarstellen. Als sie offensichtlich dachten, jetzt ist es soweit, es ist schon da, es passiert, wir sind mittendrin. Es geht darum, zu sehen, was das Ziel ist, dass nämlich alle, die an ihn glauben, bei dem Herrn sind alle Zeit. Kapitel 4, Vers 17. Das ist das Ziel, das ist der Kern dieser Botschaft von diesem schwer fassbaren Text. Das ist der Trost für jeden, der als Christ lebt, egal wie schwer die Zeit ist, in der er lebt. Man kann, wenn man die Texte studiert, auch wenn man das studiert, was Jesus dazu gesagt hat, durchaus schlussfolgern, dass die Endzeit, von der dann die Rede ist, mit der Zerstörung des Tempels in Jerusalem beginnt und mit der Zerstreuung der Juden in alle Welt. Und diese Endzeit wird dauern bis zu seiner Wiederkunft. Das ist ein riesiger Zeitrahmen, wenn wir heute zurückblicken, aber er ist biblisch gut vertretbar. Viele Ausleger haben da einen sehr eng gesteckten Rahmen versucht und sich dabei sehr vertan. Vor allem, weil sie Texte der Propheten und der Offenbarung zu einseitig, zu linear gedeutet haben. Was ist da nicht alles schon berechnet worden? Ja, was ist da nicht alles schon falsch prophezeit worden? Es ging ja schon bei den Thessalonichern mit den Spekulationen los. Politische Ereignisse, Kriege, Naturkatastrophen, ja, von denen spricht Jesus in seiner Endzeitrede. Aber sie wurden dann immer wieder vermeintlich exakt und biblisch begründet, aber trotzdem völlig falsch als letzte Katastrophe vor der Wiederkunft Jesu eingeordnet. Bis heute basteln leider auch wirklich gute Bibelkenner an so vermeintlich klaren Endzeitfahrplänen. Dann wird um Vorentrückung gestritten, um Nachentrückung oder auch Herausentrückung. Je nachdem, wann man dann noch die auch erwähnte große Trübsalszeit ansetzt. Der württembergische Pietist Albrecht Bengel berechnete zum Beispiel für 1836 den Anbruch einer neuen endzeitlichen Epoche. Und seine Anhänger warteten dann 1836 auf die Wiederkunft Jesu. Es wurde nichts draus. Die Adventisten, die Zeugen Jehovas, die Neuapostolen und viele andere mehr haben falsche Termine errechnet. In den 70ern, das habe ich selbst miterlebt als Teenie, da waren Wim Malgo und Klaus Gerd diejenigen, die also zu einem Ansturm in den christlichen Buchhandlungen gesorgt haben. Und die gaben zutiefst biblische Prognosen zum Besten. Ja, also wenn man das als frommer Mensch gelesen hat, dann war das durchaus überzeugend. Und dann sollte es in den 80er Jahren, sollte es dann endlich soweit sein. Ja, alle Planeten standen da in einer Reihe und dann sollte das die kosmische Endzeitkatastrophe auslösen. Ein absolut gut verkaufter, aber völliger Blödsinn. Ja, also wer ein bisschen Ahnung von Physik und Gravitation hat, der wusste schon vorher, dass das mit Sicherheit nicht der Grund sein wird. Und bis heute verpufft da ein Termin nach dem anderen. Ja, die letzten Möglichkeiten waren 50 Jahre nach der Staatsgründung Israels, das Jahr 2000. 2018 ist wieder ein Kandidat, weil 70 nach der Staatsgründung Israels, das könnte vielleicht wieder so ein Termin sein. Und dann wurden dazu auch die passenden endzeitlichen Antichristen schnell ausgemacht. Ich erinnere mich noch, als es die Russen waren. Dann war es auch mal der Papst oder die Chinesen. Manche dachten an die EU und heute ist der Islam ziemlich weit vorne im Ranking. Müssen wir als Christen da eigentlich wirklich alles glauben? Habe ich mich gefragt. Manche Christen glaubten sogar durch einen World Jump Day am 20. Juni 2006 die Erde in eine weitere Umlaufbahn zu schieben. Ohne Witz, ja, ich habe da mit Leuten gesprochen. Die haben gedacht, wenn wir alle gleichzeitig in derselben Sekunde hochspringen und wieder aufkommen, dann gibt das der Erde einen kleinen Schubs und dann geht die so ein bisschen weiter raus und dann tut das unserem Klima gut. Ich denke, es ist nicht gut, wenn wir als Christen zu wenig glauben. Aber es ist genauso schlecht, wenn wir zu viel glauben. Nicht umsonst warnt ja Jesus in seiner Endzeitrede vor falschen Christussen und vor falschen Propheten. Und das gehört wiederum zu der Nüchternheit, dass man das mit im Blick behält, wenn es um diese letzten Dinge geht. Denn das Schlimmste, was mit der schönen Adventsbotschaft von Jesu Wiederkunft passieren kann, ist, dass man sie durch falsche Prophetie ins Lächerliche zieht. Und jedes Mal wird es peinlicher. Und jedes Mal nehmen weitere Menschen, enttäuschte Menschen, Jesus nicht mehr ernst. wenn sie vorher an solche Dinge festgehalten haben. Das darf nicht sein. Ich bin persönlich sehr für eine feste Erwartung der Wiederkunft Jesu, weil sie in der Bibel klar bezeugt ist. Weil Jesus nicht lügt, kommt sie. Aber sie kommt wie ein Dieb in der Nacht. Überraschend. Und für uns Christen geht es darum, dass sie deswegen in der einen Hinsicht nicht überraschend sein soll, nicht im zeitlichen Sinn, sondern von der Tatsache her, dass wir wissen sollen, dass wir, wenn der Tag kommt, zu Jesus gehen dürfen und Abgeholte sind und nicht zu denen, die zurückbleiben. Ich bin für eine feste Erwartung der Wiederkunft Jesu, aber ich bin gegen falsche Prophetie. Dann lieber gar keine. Dann warte ich lieber ab, bis Jesus deckungsgleich mit seinem Wort die Zeichen selbst auf sonnenklar stellt. Da gehe ich davon aus, dass es dann definitiv keinen Zweifel mehr gibt. Dann ist das nicht mehr theologische Interpretationssache, sondern dann wird es so sein, weil es so gewaltig ist, dass es keine Diskussion mehr gibt. Und im Umgang mit prophetischen Texten bis dahin hilft es, wenn wir uns bei Paulus noch einmal anschauen, was wir tun sollen. Wir sollen nüchtern sein, wir sollen mit angemessener Vorsicht den Blick aufs Wesentliche lenken, auf dieses Ziel. Und gerade wenn es um Jesu Kommen und um die Entrückung geht, dann gilt speziell: Erstens, sei zurückhaltend mit konkreten biblischen Zuweisungen zu geschichtlichen Ereignissen der Gegenwart. Ich denke, dass diese Propheten nicht immer völlig falsch lagen. Sie haben ja Typen des Antichrists auch richtig bemerkt. Insofern ist das ja nicht totaler Nonsens. Ja, aber diese Vorhersage oder Zuweisung einer bestimmten Macht, das war falsch. Und zweitens, liest dann diese Texte als Trost durch Hoffnung. Du bist nicht zu Berechnungen oder zum Entwurf fantasievoller Endzeitszenarien aufgerufen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Und viel wichtiger ist es, bereit zu sein. Sei drittens bereit, Jesus zu treffen, als Kind des Lichts und nicht der Finsternis. Und das geht nur, wenn du jetzt schon, unabhängig davon, wann dieser Tag kommt, deine Seele von Jesus ausleuchten lässt, dass du Licht in dich hineinbringen lässt durch Jesus. Öffne dich ihm und warte nicht bis zu seiner Wiederkunft. Und dann schau viertens Jesus als großartiges Ziel an und bleibe deswegen auch in schweren Lebensabschnitten ein fröhlicher Christ, weil du diese Hoffnung hast. Und fünftens, sei dir ganz sicher, der schönste Advent kommt noch. Wenn du Jesus gehörst, dann wird er dafür sorgen, dass du am Ende dabei bist. Und dann wirst du beim Herrn sein, alle Zeit, so oder so. Amen.